Prediger 3, ihr kennt diese Stelle auswendig, Prediger 3, Vers 11. Das ist der Vers, auf den ich die kommende Predigt dann auch gründe. Ich lese einmal diesen Vers und dann will ich noch einiges im Voraus sagen. Wir lesen, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Also in das Herz des Menschen hat Gott die Ewigkeit hineingelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Mir ist etwas sehr Interessantes passiert letzte Woche. Ich bin aus dem Haus gelaufen und normalerweise habe ich eine Uhr, die mit Batterie angetrieben ist. Da braucht man gar nicht schauen. Ja, meistens, wenn die Batterie einigermaßen noch nicht leer ist, sag mal so, dann läuft die Uhr. Aber an diesem Tag habe ich meine mechanische Uhr angezogen. Die habe ich heute auch dabei. Ich wollte sie euch zeigen. Ich bin begeistert von mechanischen Uhren. Ja? Und die wird aufgezogen, automatisch aufgezogen, sobald ich mit meinem Arm Bewegung mache. Ja? So, wenn ich heute ein bisschen mehr rumfuchtle, dann könnt ihr denken, oh, der zieht seine Uhr wieder auf. Ja? Nein, nein. So, stellt euch vor, ich bin aus dem Haus gelaufen, es war kurz vor 8. Ich versuche so um 8, kurz nach 8, hier zu sein im Büro, damit ich mit meiner Arbeit anfangen kann, rechtzeitig anfangen kann. So, und da war ich am Laufen und ich habe meine mechanische Uhr an. Und dann dachte ich, ach, ich gucke mal auf die Uhr, wie lange ich laufen werde von zu Hause bis zum Büro hier in der Gemeinde. Ich schaue auf die Uhr und ich denke, das kann doch nicht sein. Zeigt mir schon 5 Uhr an. So, was habe ich vergessen? Ich habe vergessen, die Uhr einzustellen, bevor ich losgehe. So, ich habe ein sehr präzises Instrument auf meiner Hand, ja. Aber es muss, wie sagt man das im Deutschen, justiert sein, richtig eingestellt sein, wenn es denn die Funktion erfüllen sollte, die es erfüllen muss. So, ich habe eine gute Uhr gehabt, sie lief auch, aber sie hat mir eine ganz falsche Zeit angezeigt. Und ich dachte mir, naja, ich weiß ungefähr, wie spät wir es haben, aber ich weiß es nicht genau. Und das war eine Lektion für mich. Ja? So ähnlich ist es ja mit dem Verständnis der Ewigkeit. Der Mensch weiß, dass es eine Ewigkeit gibt. Das sagt das Wort ganz deutlich, das Wort Gottes. Aber er ist orientierungslos. Ja? Er ist ein bisschen verwirrt, weil er die einzige sichere Informationsquelle dazu, die Bibel, nicht beachtet. Er stellt seine Uhr nicht richtig ein. Ja? So, heute wollen wir noch manches oder möchte ich einiges zur Ewigkeit sagen. Vieles davon ist uns bewusst. Ja, aber es soll uns einfach noch einmal ermahnen und erinnern, ja, wie gut wir als Kinder Gottes es eigentlich haben, wissend um diese Realität der Ewigkeit. Und die erste Aussage, die ich machen möchte, ist diese. Die Ewigkeit ist eine Realität und der Mensch ahnt, jeder Mensch ahnt das. So, er hat ein innewohnendes Wissen um die Ewigkeit, weil, wie Prediger 3 das hier sagt, die Ewigkeit in das Herz des Menschen hineingelegt ist. Ein sehr guter Bekannter von mir, Willi Schmidt. Er war ein hervorragender Bruder, aber so ein Schmächtiger, noch schmächtiger wie ich, noch kleiner wie ich, aber er war begeistert von Jesus. Und er hat mit jedem über Jesus gesprochen, dem er begegnet ist. Bei einer Gelegenheit hat er mit einem jungen Mann auch über Jesus gesprochen, hat ihn auf Jesus aufmerksam gemacht und mit ihm argumentiert. Willi Schmidt, er kannte die Bibel sehr gut. Ja? Und er konnte sehr gut argumentieren. So, dieser junge Mann, der in einer kurzen Zeit wusste er nicht mehr aus noch ein, weil ihm bewusst wurde, dieser Willi, der hat recht, es muss einen Gott geben. Und anstatt sich einzugestehen, dass Willi eigentlich bessere Argumente hat für die Existenz Gottes, wurde dieser junge Bursche böse. Der hat den kleinen, schmächtigen Willi gepackt, ja, aufs Auto geschmissen und wollte ihn verprügeln. Ja? Willi ist ganz ruhig geblieben und er sagte Folgendes. Er sagte, du kannst mich ruhig verprügeln, ja? Aber in deinem Herzen weißt du ganz genau, dass es einen Gott geben muss. Ja, das kannst du nicht leugnen. Warum? Weil Gott dir dieses Wissen gegeben hat. Und er sagt, ich möchte dir von Jesus erzählen, diesem Gott. Und der junge Mann war natürlich baff. Dann hat er den losgelassen, aber von Jesus wollte er nichts hören. Er ist weggegangen. Ja. Aber das ist die erste Realität im Zusammenhang der Ewigkeit, auf die uns das Wort Gottes ganz klar aufmerksam macht. Ja? Der natürliche Mensch, er weiß darum, er ahnt das. Gott selbst hat das Wissen darum in jeden Menschen hineingelegt. Und das können wir als Christen zunutze machen für uns. So, wenn wir mit den Menschen reden, die können dann erzählen, was die wollen, die können Gott verneinen, was die wollen, wir können sagen, hör mal, wenn du ehrlich bist, du weißt eigentlich, dass es einen Gott gibt. Warum können wir das so genau sagen? Ganz einfach, weil die Schrift das so sagt. Ja? Aber du kannst nicht erklären, wer dieser Gott genau ist. Ich will dir sagen, wer dieser Gott ist. So, wir als Christen können ganz genau erklären, was der Mensch empfindet. Und wir können und müssen auf Jesus Christus hinweisen, ja, der aus der Ewigkeit gekommen ist und der uns als Menschen den Weg zum ewigen Vater zeigt. So, der natürliche Mensch hat eine bestimmte Uhr, ja, ein bestimmtes Verständnis um die Ewigkeit, aber die zeigt falsch an. Und wir können diesem natürlichen Menschen ganz genau die Zeit sagen, wenn wir auf Jesus Christus hinweisen, der ewige Sohn Gottes ist. Um die 1900 lebte ein Mann in den Vereinigten Staaten mit dem Namen Harald Louis Mencken. Er war deutscher Herkunft. Er ist 1956 gestorben. Habt ihr den Namen schon mal gehört? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber er war seinerzeit sehr, sehr bekannt, unter anderem deshalb, weil er eine ganz spitze Zunge hatte. Wisst ihr, was das meint, spitze Zunge? Ja, er war sehr kontrovers in seinen Aussagen und der scheute sich nicht, Dinge zu sagen, ja, stehen einem die Haare zu Berge. Er war ein Journalist, er war ein Gelehrter und wie gesagt, er scheute sich nicht, Dinge zu sagen und zu schreiben, wobei andere Menschen sich doch scheuen würden, so etwas zu sagen. Ich gebe euch mal eine Kostprobe, hört mal hin. Er sagte über die Politiker Folgendes. Er sagte, ein guter Politiker ist ebenso undenkbar wie ein ehrlicher Einbrecher. Ja? Ich denke, er spricht von unserer Zeit wahrscheinlich. Aber zu seiner Zeit waren die Politiker schon alle korrupt. Und dann sagt er über die Demokratie Folgendes. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Er sagte, Demokratie ist auch eine Form der Anbetung. Es ist die Anbetung von Schakalen, Coyotes, durch Esel. Ja, der hat wirklich eine sehr, sehr spitze Zunge gehabt. Und er hat das Christentum, man kann schon sagen, gehasst. Er konnte mit Kirche nichts anfangen, mit den Christen nichts anfangen. Und er hat manche sehr skandalösen Dinge gesagt, auch über den Glauben, den christlichen Glauben. Er hat praktisch, man kann sagen, das Christentum verachtet. Ja, und von sich selbst sagt er, dass er ein Agnostiker war. Agnostiker sind Menschen, die nicht wissen, ob es einen Gott gibt. Ja, aber andere haben ihn als Atheist dargestellt, der ganz klar Gott geleugnet hat. So, und deshalb ist es kein Wunder, ja, dass er mit seiner scharfen Zunge auch furchtbar gegen die Kirche, gegen die Christen sich ausgelassen hat, gelästert hat. Ja? Er hielt nicht zurück. Und doch hat dieser Mann bei einer Gelegenheit Folgendes geschrieben und gesagt, hört mal genau hin. Er schreibt oder sagte, im Herzen eines jeden Ungläubigen herrscht das unbehagliche Gefühl, dass er nach dem Tod doch noch erwachen und sich als unsterblich erweisen könnte. Das ist seine Strafe für seinen Unglauben. Das ist die Hölle des Agnostikers. Ich möchte zwei Dinge hinzufügen zu diesem Satz. Mencken sagt, im Herzen eines jeden Ungläubigen ist diese Gewissheit der Ewigkeit drin. Das ist genau, was die Bibel sagt. Ja? Und als Agnostiker oder als Atheist, man kann so viel, wie man will, gegen die Bibel angehen, sie leugnen, den christlichen Glauben leugnen. Die Ewigkeit ist in das Herz des Menschen hineingelegt von Gott selbst, er weiß darum. Zweitens sagt dieser Mencken, dass diese Ungewissheit die Hölle des Atheisten ist oder des Agnostikers ist. Nein, das ist nicht die Hölle. Die Bibel sagt ganz deutlich, dass die Hölle nicht die Ungewissheit ist, in der der Mensch lebt, sondern die Hölle ist ein Ort. Ja, und nicht nur das, die Bibel warnt uns sehr eindringlich vor diesem Ort. Ja, und wenn dieser Harald Mencken oder ja, Mencken nicht Buße getan hat, er ist jetzt an diesem Ort, jetzt weiß er Bescheid. So, das ist aber die erste Aussage, die ich machen wollte. Die Ewigkeit ist eine Realität und der Mensch weiß darum, weil es von Gott selbst in das Herz des Menschen hineingelegt worden ist. Die zweite Aussage, die ich machen möchte heute Morgen, ist diese. Die Bibel spricht sehr viel über die Ewigkeit. Ja? Der Vers sagt ja, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut. Wo lesen wir von dem Werk, das Gott tut, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist? Wir lesen das in seinem Wort. Ja? So, der Mensch weiß nicht allzu viel aus sich heraus über die Ewigkeit oder über das Ewige, aber mit Gott ist es anders. Er weiß alles über die Ewigkeit. Und nicht nur das, dass er darüber weiß, in seinem Wort offenbart er uns das, was wir wissen sollen über die Ewigkeit. Ja, er erklärt uns die Ewigkeit. Und deshalb, auch wenn der natürliche Mensch denkt, dass man nicht allzu viel über die Ewigkeit und den ewigen Gott wissen kann, können wir als Christen sagen, das ist falsch, was du denkst. Wir können genug wissen. Wir haben genug Informationen über die Ewigkeit in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Und diese Information, die wir in der Heiligen Schrift haben, die ist korrekt. Da gibt es keinen Zweifel dran. Ich bin bei meiner Vorbereitung zu dieser Predigt auf ein Buch gestoßen, das man auch bei Amazon kaufen kann. Das Buch gibt es im Deutschen und im Englischen. Im Deutschen heißt es, der Titel des Buches ist Die Vermessung der Ewigkeit. Die Vermessung der Ewigkeit, 7 fundamentale Erkenntnisse über das Leben nach dem Tod. Oh, da war ich interessiert. Ja, wer das Buch geschrieben hat, und ich wollte auch wissen, wie man die Ewigkeit vermessen kann. Das macht ja keinen Sinn. Wie kann man die Ewigkeit vermessen? Aber sehr interessant. Und der Verfasser dieses Buches, ich habe mal ein bisschen nachgeschlagen, habe mal untersucht, wer das Buch geschrieben hat, ist ein Neurochirurg. Das heißt, ein Chirurg, der am Kopf arbeitet, ja, operiert. So, nicht am Kopf arbeitet, sondern am Kopf operiert. Neurochirurg und sein Name ist Eben Alexander. Heute ist er 69 Jahre alt. Und ich dachte mir, oh, also ein intelligenter Mann. Ja, wenn er Neurochirurg ist, der hat bestimmt viel studiert, so, der wird manches zu sagen haben, wahrscheinlich über den Himmel. Und wenn er noch ein Christ ist, wird er richtig liegen. So habe ich weiter nachgeforscht und dann habe ich herausgefunden, er hat noch mehrere Bücher geschrieben und das erste Buch, was er geschrieben hat, war oder hieß Der Beweis für den Himmel. Und dann war ich mir sicher, der ist wahrscheinlich ein Christ, wenn er so etwas schreibt, Der Beweis für den Himmel. Habe ich weitergelesen und habe festgestellt, dass mit 54 Jahren dieser Mann, Eben Alexander, an Meningitis erkrankt ist, Wisst ihr, was Meningitis ist? Es ist eine ganz furchtbare Krankheit, und zwar die Entzündung der Schutzmembrane des Gehirns. Ja, das Gehirn wird geschützt durch eine bestimmte Membrane, und diese Membrane kann durch Bakterien oder Viren angegriffen werden. Und wenn sie entzündet ist, so ist nicht gut. Ja, ist eine furchtbare Krankheit. Und man hat ihn dann, ihm ging es ganz schlecht, man hat ihn in ein medizinisch bedingtes Koma versetzt, Medical Induced Coma. Und für 7 Tage lag er praktisch im Koma, dieser Mensch mit 54 Jahren. Manche wissen das vielleicht, manche von euch wissen das nicht. Wenn man Meningitis bekommt, ist die Überlebenschance ungefähr 10%. Ja, das ist nicht sehr hoch. So, die meisten sterben davon. Ja, so von 9, wenn 10 Menschen, sage ich mal, Meningitis kriegen, 9 sterben und einer überlebt. Ja, 10%. Und interessant, unser Ältester, unser Luke, hatte als Baby Meningitis gehabt und meine Frau Karin auch. Ja, meine Frau lag für 5 Tage im Koma, denke ich. Und zu bedenken, dass nur 10% überleben, ja, dann ist für mich ganz klar, ein ganz klarer Beweis für das Eingreifen Gottes in unserem Leben und für seine Gnade. Aber wie auch immer, dieser Dr. Eben Alexander hat auch überlebt nach 7 Tagen, die er dann im Koma verbracht hat. Und als er aufgewacht ist, dann wollte er das weitererzählen, was er im Koma-Zustand gesehen, erlebt hat. Ja, und er meinte, er sagte das, und das schreibt er auch in seinen Büchern, dass er während dieser Zeit der 7 Tage in den Himmel versetzt worden ist und nun den Himmel gesehen hat und nun praktisch anderen Menschen davon berichten wollte. Und so hat er eins nach dem anderen der Bücher geschrieben, ich weiß nicht, sind vielleicht 5, die er jetzt geschrieben hat, die sehr populär sind in Amerika wie auch in Deutschland. Ich habe ein bisschen diese Bücher, man kann das ja heute im Computer nachsehen und die Zusammenfassung lesen. Ich habe mal nachgeguckt, was in diesen Büchern steht. Und das hört sich alles sehr schön an, was er schreibt. Ja, diese Dinge über den Himmel. Er ist ganz begeistert. Und wer will ihm das bestreiten, was er in diesen 7 Tagen erlebt oder gesehen hat in seinem Koma? Niemand kann ihm das wegnehmen oder bestreiten. Und die Menschen lieben seine Bücher. Aber ich habe Folgendes festgestellt. In keinem seiner Bücher wird von Jesus Christus gesprochen. In keinem einzigen seiner Bücher wird von der Hölle gesprochen. In keinem seiner einzigen Bücher wird von der Entscheidung gesprochen, die der Mensch fällen muss, wenn er in den Himmel kommen will, in die ewige Herrlichkeit kommen will. So, das hört sich alles wunderbar an, was er schreibt, ist nicht schlecht, aber es ist nicht das, was die Heilige Schrift sagt. Ja? Und dann war für mich ganz klar, als ich diese Dinge festgestellt habe, der Maßstab für mich, der Maßstab für uns als Menschen ist nicht irgendetwas, was wir uns vorstellen oder träumen oder was andere geträumt haben und erlebt haben. Der Maßstab für die Realität, in der wir leben und für die Realität der Ewigkeit ist das, was der heilige Gott uns sagt in seinem Wort. Das ist entscheidend. Nicht meine Träume, nicht meine Vorstellung. Ja? Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Und wir wissen das, was Gott tut, das ist wohlgetan. Gott offenbart uns sehr viel über die Ewigkeit in seinem Wort. Und wenn der Mensch etwas darüber wissen will, er muss unbedingt die Bibel aufschlagen. Ja? Er braucht nicht auf Träume zu warten oder Visionen. Er kann die Bibel aufschlagen und nachlesen, was Gott darüber sagt. So, die erste Aussage, die wir gemacht haben, ist diese. Die Ewigkeit ist eine Realität. Und der natürliche Mensch, alle Menschen, sie wissen darum. Ja, weil Gott diese Ewigkeit in das Herz des Menschen hineingepflanzt hat. Zweitens, die Bibel spricht sehr viel über die Ewigkeit. Und das ist das Maßgebende. Nicht unsere Träume, nicht unsere Vorstellung, auch nicht die Visionen anderer. Drittens, und das ist der letzte Punkt, über den ich mit uns sprechen möchte heute Morgen. Die Gewissheit der Ewigkeit motiviert uns als Christen zum richtigen Leben. Die Gewissheit der Ewigkeit motiviert uns als Christen zum richtigen Leben. Ein Film, der gedreht wurde um die 2000, glaube ich, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und der Film heißt Der Gladiator. Der Gladiator im Englischen. Und der Hintergrund dieses Films basiert auf einer historischen Tatsache. Ja, der Filmemacher hat sich natürlich aber sehr viel Freiheit gegeben beim Drehen dieses Filmes. Er hat viel, um den Film einfach spannender zu machen. Ja, hat er vieles hineingedacht. Aber die Personen, die erwähnt werden, die gab es wirklich. Ja, und das hat mich sehr interessiert. Und in diesem Film geht es um einen römischen General mit dem Namen Maximus. Und dieser Maximus hat seinerzeit in Germanien gekämpft, also gegen unsere Vorfahren. Ja, und dieser Maximus hatte die Aussicht gehabt, Kaiser zu werden, Kaiser von Rom zu werden. Er wurde aber hintergangen. Und seine Familie wurde dann umgebracht und er selbst sollte ermordet werden, entkam auf eine sehr spektakuläre Art und Weise und als Sklave kam er dann zurück nach Rom. Und er wollte dann in Rom an den Mördern seiner Familie Rache nehmen und das war der Kaiser von Rom gewesen mit dem Namen Commodus. Commodus gab es wirklich, er war einer der schlimmsten Cäsaren oder Kaiser Roms neben Caligula. Und einen Satz sagte dieser General Maximus, der mich sehr getroffen hat, weil ich dachte, das klingt wirklich biblisch. Und ganz am Anfang des Films, er hat seine Soldaten ermutigt, in den Kampf zu ziehen. Das ist ja, was die Generäle eigentlich machen sollten. Und er war natürlich an der vordersten Front. Er sagte Folgendes zu seinen Soldaten als Ermutigung. Er sagte, was wir im Leben tun, hallt in der Ewigkeit wieder. Im Englischen heißt es, what we do in life echoes in eternity. Was wir im Leben tun, hallt in der Ewigkeit wieder. Eigentlich kommt dieser Satz von einem Philosophen, der seinerzeit auch ein römischer Kaiser gewesen ist, Marcus Aurelius. Und er war einer der besten, interessant, er war einer der besten Kaiser in Rom überhaupt. Was wir im Leben tun, hallt in der Ewigkeit wieder. Das ist absolut richtig. Für uns Christen. Erstens wissen wir als Christen um die Ewigkeit, weil die Bibel davon spricht. Zweitens wissen wir, wie man diesen Ort erreicht, wie man in die Ewigkeit kommt. Die Bibel spricht darüber, hinweisend auf Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist. Und drittens wissen wir, was bedeutend ist für oder in der Zeitlichkeit, damit die Ewigkeit für uns nicht eine beschämende Angelegenheit wird, wenn wir vor dem Angesicht des Herrn Jesus stehen. Was ist das? Ja, was ist bedeutend in der Zeitlichkeit? Jesus selbst sagt es, wir kennen diese Stelle sehr gut, wir vergessen das nur manchmal. Matthäus 6, Vers 19. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Ihr Lieben, wenn Jesus das so sagt, dass man Schätze im Himmel sammeln kann, dann stimmt es. Wir können einen Schatz im Himmel haben. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht nachgraben noch stehlen, weil es diese dort nicht gibt. Auch keine Politiker, die uns das alles wegnehmen wollen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und ihr Lieben, erst wenn wir als Christen auf die Ewigkeit ausgerichtet sind und auf die Ewigkeit hin ausgerichtet leben, dann leben wir richtig. Leben wir mit dem Blick auf die Ewigkeit. Ich habe von einer Beerdigung gelesen, bei der der Pastor den Verstorbenen zum Himmel lobte. Es gibt ja manche solche Beerdigungen, man kommt hin und dann wird nur von dem Verstorbenen gesprochen. Wie gut er war, was er alles gemacht hat, wie gut er seinen Garten gepflegt hat, wie gut er den Käsekuchen machen und so weiter und so weiter. Und du sitzt da und du denkst, was nutzt denn das jetzt? Nicht allzu viel. Und die Menschen hören und lachen und weinen. Ja, für die ist es vielleicht amüsant, diese Dinge zu hören. Wie auch immer. Ich habe von einer Beerdigung gelesen, bei der es genauso war. Und dort hat der Pastor dann natürlich von dem, der verstorben ist, nur gute Dinge gesagt. Er sagt, oh, das war ein wunderbarer Mann. Ja, ein ausgezeichneter Bürger, ein hingegebener Christ. Er war ein Liebender, ein wunderbarer und. Eins nach dem anderen. Und die Witwe saß vorne und die Augen wurden immer größer. Und dann sagte sie zu ihrem Sohn, der neben ihr saß, sagt, Johnny, lauf mal schnell zum Sarg hin und schau mal rein, ob da auch unser Vater liegt, dein Vater liegt. Ob da nicht jemand anders liegt, von dem der Prediger nun spricht. Ihr Lieben, nicht, was die anderen über uns sagen oder wissen, ist bedeutend. Oder wird wichtig sein. Spielt keine Rolle. Was Gott über uns weiß und sagt, das ist doch bedeutend. So, wenn Gott in unser Herz schaut, wenn Gott in unser Leben schaut, dass wir bis jetzt gelebt haben, sagend, dass wir Christen sind, was weiß er? Was würde er jetzt gerade als Kommentar über unser Leben abgeben? Ja? Ich möchte uns ermutigen mit einem Wort Gottes am Ende dieser Predigt. Wir finden in der Heiligen Schrift viele Herausforderungen, wie wir leben sollen. Und darum geht es. Ja? Es geht nicht nur darum, dass man diese wunderbaren Gedanken in seinem Kopf hat und nun so ein bisschen immer in den Himmel schaut und dabei stolpert, weil man in den Himmel schaut. Nein, nein. Die Bibel ist ganz anders. Die Bibel sagt, weil du die Ewigkeit um die Ewigkeit weißt, weil du weißt, wie man da hinkommt, weil du weißt, dass es dich erwartet, dann schau auf das Jetzt, wie du richtig leben musst. So, du sollst nicht stolpern. Hören wir einmal, was die Heilige Schrift, was Gott selbst sagt als Ermahnung für uns, seine Kinder. 1. Korinther 15, 58. Ihr könnt das gerne aufschlagen und unterstreichen, wenn ihr wollt. Das sind wunderbare Ermahnungen und Ermutigung für uns. Es steht geschrieben, haltet daher. Daher meint, es nimmt auf das Bezug, was vorher gesagt worden ist. Und 1. Korinther 15, wir überlegen das, was ist das für ein Kapitel? Oh, Auferstehungskapitel. Wir werden auferstehen, wir werden in die Ewigkeit eingehen. Manche in die ewige Seligkeit, manche in die ewige Verdammnis. Aber wir alle werden aufstehen. Ja, das heißt unsere Leiber. Wenn, ja, ich brauche das nicht alles zu erklären, wir wissen das. Hören wir hin. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister. So, es richtet sich an Gläubige. Und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das alles, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. So, das Erste, was hier erwähnt wird, ist der Hinweis oder die Herausforderung, unbeirrt festzuhalten am Glauben. Die Weltmenschen lachen über uns Christen und verdrehen auch ihre Augen, wenn wir ihnen sagen, es gibt einen Gott. Und ich bin durch Jesus Christus sein Kind. Ja, die denken sich, naja, der tickt wohl nicht richtig. Ihr Leben lassen wir uns nicht beirren. Die Welt und der Weltmensch sind verblendet. Was wissen sie wirklich von Gott? Sie ahnen manches, aber etwas Sicheres können sie doch nicht sagen. Wir auf der anderen Seite haben die vollkommene Offenbarung Gottes in unserer Hand und wir können es nachlesen, was die Realität ist, worauf Gott uns selber hinweist. So, daher haltet unbeirrt am Glauben fest. Das ist eine Herausforderung an uns. Zweitens, lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Ihr Lieben, es gibt nur zwei Möglichkeiten in der Zeitlichkeit. Es gibt nur den breiten Weg und es gibt den schmalen Weg. Es gibt den richtigen Weg, es gibt den falschen Weg. Es gibt nichts dazwischen. Nichts. So, warum ist es so, dass Menschen nicht an einen Gott glauben wollen? Genau deshalb, weil sie einen Gott nicht haben wollen. Das ist es. Sie wollen sich für ihr Leben nicht verantworten. Nicht, weil sie mehr Informationen haben als wir. Sie stellen das oft dar. Die Wissenschaft sagt dies und dies. Ja, dass alles durch einen Knall entstanden ist. Du musst einen Knall im Kopf haben, um das zu glauben. Du hast viel größeren Glauben als ich, zu glauben, ja, Gott hat alles gemacht. Er ist dafür verantwortlich. Der Mensch will nicht, dass es einen Gott gibt. Das ist das Problem. Und wenn wir kommen und sagen, da ist ein Gott und du wirst dich für dein Leben verantworten, oh, das ärgert den Menschen. Ja, das wollen die nicht. Drittens, die Schrift sagt, setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Und ich hoffe, dass wir das tun in unserem Leben. Ja? Setzen wir uns ein für das Reich Gottes. Mit unseren Finanzen, mit unserer Energie, mit unseren Gaben, mit unserem Gebet. Und ihr Lieben, angesichts der Ewigkeit ist das Vernünftigste, das Beste, was wir tun können, sich für den Herrn mit aller Kraft einzusetzen. Schaut einmal, wir können Geld verdienen. Nicht, dass es schlecht ist. Verdient so viel, wie ihr könnt. Der Staat kommt und hat allerhand Steuern für uns. Ja, Carbon Tax. Auf die Carbon Tax kommt noch eine Tax. Und du denkst, wofür arbeite ich denn? Ich arbeite für die Regierung. Das ist vergänglich. Ihr habt einen Schatz. Wenn ihr einen Schatz habt im Himmel, da können die Politiker nicht drankommen. Ja, unvergänglich. Unverweslich. Und das soll unsere Priorität sein. Viertens, es wird gesagt, ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, so, wir wissen das, wir ahnen das nicht nur, wir denken das nicht nur, wir wissen das, warum wissen wir es? Weil es in dem Worte Gottes steht. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Warum nicht vergeblich? Weil es die Ewigkeit gibt, ja? Es ist nicht vergeblich, für den Herrn Jesus Christus hier zu leben. Und es ist in der Ewigkeit, dass wir den Lohn dafür bekommen werden. Und die Heilige Schrift ermutigt uns, auch über diesen Lohn nachzudenken. Die verschweigt das nicht. Ja? Die ermahnt uns immer wieder. Ja? Und deshalb spricht sie auch davon, dass der treue Knecht mehr empfangen wird als der untreue. Das ist eine Motivation für mich, mich einzusetzen, mit Sicherheit. Und deshalb ist die Frage an uns heute Morgen, mit welcher Perspektive leben wir eigentlich in dieser Zeitlichkeit? Ja? Als Schriftlesung haben wir heute Morgen den 84. Psalm gelesen. Und ich denke, uns ist es aufgefallen, dass dieser Psalm wunderbar die Botschaft der ganzen Bibel für uns zusammenfasst. Ja? Der Mensch, der sich nach einer Wohnung bei Gott sehnt, dieser Mensch findet in der Gegenwart Halt und Kraft bei dem Herrn. Und das ist die Realität. Die Sonne, die den neuen Himmel und die neue Erde einst erhellen wird, scheint jetzt schon auf uns, wenn wir das Bürgerrecht für die Ewigkeit mit Gott besitzen. So, wir sind Ewigkeitsmenschen, lebend in der Zeitlichkeit. Wir sind Pilger, wir gehören nicht in die Zeitlichkeit. Und wir wissen darum. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr Lieben, aber nachdenkend über diese Dinge, über die Ewigkeit, über diese wunderbare, lebendige Perspektive, bin ich dankbar. Es gibt keine bessere. Es gibt keine bessere. In einem Lied von Gerhard Terstegen heißt es folgendermaßen: Ein Tag, der sagt dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. Und dann sagt er folgendes: O Ewigkeit, du Schöne. Ihr Lieben, es wird so schön sein. Wir können uns das ein bisschen vorstellen. Aber wie schön es wirklich sein wird, freuen wir uns darauf. O Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.